Da finde ich es umso wichtiger als Mama oder Papa auch anzuzeigen, mir ist die Anstrengung und die Haltung, mit der du da rangehst, viel, viel wichtiger und wertvoller als das, was notenmäßig am Ende da rauskommt. Auch wenn ich absolut verstehe, dass das als Mama oder Papa super, super schwierig ist, weil man sich wünscht, dass die Kinder bekräftigt werden, gute Erfahrungen machen, Erfolge erleben dürfen und das einen einfach auch selber so im Herzen treffen kann, wenn man merkt, mein Kind reibt sich da so auf. Herzlich willkommen bei Die Zwei schon wieder, dem luftig leichten Psychologie-Podcast mit Stefanie Rietzler
und Fabian Grolimund. Hier werfen wir einen psychologischen Blick auf Alltagsthemen, die uns interessieren, irritieren, faszinieren oder amüsieren.
Für alle, die neugierig sind auf sich selbst und die Menschen um sie herum. Wir sind zurück mit einer neuen Episode von Die Zwei schon wieder. Nachdem wir uns letztes Mal ganz intensiv mit dem Thema Mobbing auseinandergesetzt haben und ihr uns unheimlich viele Nachrichten dazu geschickt habt, über eure Erfahrungen, über all die Fragen, die euch umtreiben rund um das Thema Mobbing, wollen wir heute eintauchen in das Thema Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl. Viele, viele Fragen von eurer Seite gingen in die Richtung, wie geht man denn mit Perfektionismus um? Was macht man, wenn Kinder sich wenig zutrauen? Wie können wir Kinder darin bestärken, entspannter mit Fehlern umzugehen? Das sind alles Fragen, die wir in der Episode 1 zum Thema Perfektionismus beantwortet haben. Wir verlinken euch die unten gerne auch nochmal in den Shownotes. Da dürft ihr gerne nochmal reinhören. Heute aber wirklich tauchen wir ein in das Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl. Da kamen ganz viele Fragen auf und ich würde sagen, wir schauen uns zuerst einmal an, wie sich denn diese beiden Aspekte voneinander unterscheiden. Fabian, vielleicht magst du zu Beginn ein wenig etwas zum Selbstvertrauen sagen. Woran erkennt man das, dass ein Kind ein gutes oder gesundes Selbstvertrauen hat?
Selbstvertrauen ist ja so ein bisschen ein umgangssprachlicher Begriff. In der Psychologie spricht man eher von Selbstwirksamkeit, dem Gefühl, durch eigene Handlungen etwas bewirken zu können. Und ich finde, das zeigt sich eigentlich immer dann, wenn wir mit einer Herausforderung konfrontiert sind, dann stellen wir uns automatisch die Frage, kann ich das oder kann ich das lernen, kann ich damit umgehen? So ein zweiter Bereich, wo das Selbstvertrauen auch eine Rolle spielt, ist Einfluss. Also kann ich andere Menschen Einfluss nehmen, hören die mir zu? Oder ich denke zum Beispiel die Situation, Kinder wollen etwas spielen, kann ich da einen Vorschlag bringen und wird der vielleicht aufgenommen? Oder auch als erwachsener Mensch, wenn ich in einer Sitzung bin mit Kolleginnen und Kollegen, habe ich das Gefühl, dass mein Wort etwas zählt, dass ich irgendwie zum Beispiel auf ein Projekt auch Einfluss nehmen kann oder dass ich eben eher überhört werde. Und gemeinsam hat das eben dieses Gefühl von, ich kann durch meine Handlungen meine Umgebung verändern, ich kann meine Zukunft beeinflussen.
Also da geht es sehr stark um die eigenen Fähigkeiten, um die eigenen Kompetenzen, um den Bezug zu anderen. Welches Gewicht hat das, was mir wichtig ist? Welchen Stellenwert hat das bei anderen? Kann ich die von meinen Ideen irgendwie überzeugen? Kann ich da mitgehen? Und dann haben wir demgegenüber ja das Selbstwertgefühl, also nochmal ein anderer Bereich, der sich ja vor allem um die Frage dreht, welche Haltung nehme ich mir selbst gegenüber ein? Bin ich der Meinung, ich als Mensch mit meinen Stärken und Schwächen bin gut genug, bin akzeptabel, annehmbar, so wie ich bin? Oder eben nicht oder eben unter gewissen Bedingungen nur? Und auch dort gibt es ja verschiedene Quellen, die den Selbstwert sozusagen speisen können. Da haben wir einerseits diese Einbettung im sozialen Bereich. In der Sozialpsychologie geht man ja oft auch davon aus, dass der Selbstwert sich wie so eine Art Soziometer entwickelt hat. Also dass uns ein hohes Selbstwertgefühl auch etwas darüber verrät, dass wir uns gut eingebunden fühlen, dass unsere sozialen Akkus aufgeladen sind, dass wir uns als Teil von der Gemeinschaft wahrnehmen, den Eindruck haben, wir werden unterstützt, wir werden gesehen, wir werden geschätzt, wir werden akzeptiert mit unseren Stärken und Schwächen und dass uns ein niedriges Selbstwertgefühl auch eher etwas darüber verraten kann, dass wir uns beispielsweise zu wenig eingebettet fühlen, den Eindruck haben, ich bin nicht wirklich gesehen und geschätzt mit meinen Stärken und Schwächen, sondern erfahre dafür vielleicht viel Ablehnung, viel Kritik, viel
Gegenwind.
Oder
dass sie ihn sehr schnell verlieren könnten.
Genau,
oder? Ja.
genau, dass viel auf dem Spiel steht, dass sie sich einen Eindruck haben, ein einzelner Fehler oder ein blödes Wort könnte dazu führen, dass die anderen mich ablehnen, sich über mich lustig machen. Dann bin ich bei allen unten durch.
Wegen Kleinigkeiten.
Genau, wegen
ja.
Kleinigkeiten. Das wäre dieser Bereich, diese soziale Einbettung, das Gefühl von Verbundenheit. Und dann haben wir ja eine zweite Quelle von Selbstwertgefühl, die ganz stark mit der persönlichen Integrität zu tun hat. Also mit dieser Frage, gelingt es mir in meinem Alltag, in Übereinstimmung mit meinen Werten zu leben? Schaffe ich es auch in Situationen, in denen ich mich vielleicht unter Druck gesetzt fühle, Spannungen da sind, mich immer wieder für das auch zu entscheiden, was mir persönlich wichtig ist und nicht unter dem ersten Gruppendruck sozusagen einzuknicken? Da geht es sehr stark um die Werthaltung, die ich mitbringe und die Frage, wie viel Platz und Raum haben die auch in meinem Leben. Ich erinnere mich da immer wieder, wenn ich über dieses Thema Integrität und Korrumpierbarkeit, wenn man so will, nachdenken möchte, an so ein Erlebnis, was ich vor vielen Jahren hatte, als ich mit der Deutschen Bahn gereist bin. Liebe Grüße gehen raus. Und die natürlich der Zug wieder Stundenverspätung hatte. Und der junge Herr, der dort arbeitete bei der Bahn und quasi die Tickets kontrollierte und dann sich immer wieder zu verantworten hatte vor den Gästen, die da geschimpft haben, dass das ja wohl nicht sein kann. Und der dann irgendwie ganz, fast schon wie so ein geschlagener Hund gesagt hat, ja, also er selber würde nie mit der Bahn irgendwo hinfahren, er nimmt immer das Auto, weil das sei auch wirklich ein Saftladen und so. Die ich mir so gedacht habe, das ist genau so ein Punkt, oder der so sehr am Selbstwertgefühl auch nagen kann, wenn ich einen Eindruck habe, zum Beispiel, ich arbeite für ein Unternehmen, dessen Werte, ja, ich irgendwie nicht teilen kann oder ich bin in eine Lage versetzt, in der ich da immer wieder, ja, eigentlich in so ein Spannungsfeld kommen. So wichtig, genau, genau. Und bei Kindern sehen wir das natürlich auch in verschiedenen Varianten. Immer wieder dieser Gruppendruck, der aufkommt. Oder ich denke, sei das jetzt in Bezug auf irgendwelche Interessen, sei das in Bezug auf Kleidung, sei das in Bezug auf, ja, manchmal auch so bei den Jugendlichen Risikoverhalten. Also mache ich mit, probiere ich diese Droge jetzt mit auf, werfe ich mir da was ein oder schaffe ich es im richtigen Moment, mich rauszuziehen? Mache ich mit bei dieser Mutprobe und steige auf dieses Dach oder schaffe ich es, mich dort abzugrenzen?
Ich finde das so spannend beim Selbstwertgefühl, weil wir dieses Spannungsfeld haben, oder? Weil sich das ja einerseits speist, aus diesem Gefühl dazuzugehören.
Genau.
Und in vielen Situationen müssen wir uns ja wie ein bisschen entscheiden. Das andere ist ja, dass wir unsere Werte vertreten, nach denen leben. Und schön ist ja, wenn beides geht, oder? Wenn ich merke, ich darf so sein, wie ich bin, ich darf meine Werthaltungen zeigen und ich gehöre dazu. Aber in vielen Situationen müssen wir uns da ein Stück weit entscheiden, unbequem zu sein, zu sagen, nein, das sehe ich anders, oder mit dem Risiko, dass man dann eben Ablehnung erfährt. Und spannend ist eigentlich da dieser Punkt, wir tanken das vielleicht auch ein Stück weit, oder in Kindheitsjahren, dass wir diese unverbrüchliche Liebe von unseren Eltern bekommen, dass wir uns angenommen fühlen. Wir bilden im Idealfall so dieses Gefühl aus, ich bin okay, so wie ich bin. Und davon können wir auch zehren und sagen, und jetzt muss mich nicht jeder Mensch toll finden, oder? Und nicht alle müssen einverstanden sein und ich kann das auch mal aushalten, vielleicht auch, dass Menschen, die mich mögen, jetzt ein bisschen irritiert sind oder das nicht cool finden, dass ich da jetzt nicht mitmache oder dass ich da Kritik äußere, oder? Und finde, das ist jetzt aber eine dumme Idee, zum Beispiel zu Freunden oder einfach, ihr könnt das schon machen, aber ich mache nicht mit. Und dazu kommen ja auch immer wieder Fragen. Also wie kann ich mein Kind da stärken, oder? Im Punkto Gruppendruck, Nein sagen im richtigen Moment. Was wäre da deine Antwort?
Ich finde diesen Punkt wahnsinnig spannend von diesem Nein sagen und vom Gruppendruck, weil wenn ich immer wieder auch die Kinder und Jugendlichen betrachte und beobachte, fällt mir ganz häufig auf, dass wir von den Kindern und den Jugendlichen oft mehr Abgrenzungsfähigkeit erwarten, als wir das als Erwachsene oft selbst haben. Also ich erinnere mich immer wieder an Gespräche auch mit Eltern im Beratungssetting, wo es darum ging, dass sie zum Beispiel gesagt haben, mich ärgert das so, dass meine Tochter, mein Sohn jetzt diese Markenkleidung oder diese blöden Sticker oder diese blöde Sammelleidenschaft hat. Ich finde das total bescheuert, oder mein Kind soll sich da jetzt einfach ein bisschen besser abgrenzen. Ich gebe sicher nicht Geld aus für solche Turnschuhe oder so. Ich finde es absolut valide, als Elternteil das zu entscheiden, dass ich dafür kein Geld habe oder auch kein Geld ausgeben möchte, sofern es da ist. Und gleichzeitig finde ich es wichtig, sich bewusst zu machen, wie schwierig das ist. Also ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Jugendlichen, der mir mal gesagt hat, bei Ihnen in der Schule gibt es zwei Kategorien von Schülerinnen und Schülern. Es gibt die Normalen, die Coolen, und es gibt die Nütlüt. Und die Nütlüt sind eben die, die nüt, also nichts wert sind, weil die eben nicht die richtigen Kleidungsstücke tragen. Und dass man einfach unten durch ist in dieser sozialen Gruppe, wenn man zum Beispiel eben seine Zugehörigkeit nicht durch gewisse Markenkleidung zeigen kann. Unabhängig davon, dass ich das selber schlimm finde, wenn das so ist, finde ich es trotzdem wichtig, sich als Mama oder Papa bewusst zu machen, dass wir alle immer wieder in diesen Zwangskontexten drin sind und dass auch uns als Erwachsenen das oft nicht gelingt. Also wenn ich jetzt bei einer Bank zum Beispiel arbeite, fände ich es doch auch recht schwierig, wenn meine Partnerin, mein Partner sagen würde, du für diesen Hosenanzug oder jetzt für irgendwie quasi diese Bluse oder dieses Hemd oder je nachdem diese Krawatte, finde ich jetzt bescheuert, Geld auszugeben. Du hast ein paar schöne Jogginganzüge, dann kannst du die ja auch zur Arbeit anziehen. Gemütlicher sind die ohnehin, oder? Und du kannst, also du hast ja nichts zu verstecken. Also du kannst dir jetzt einfach das zum Beispiel anziehen. Da passen wir uns auch ein Stück weit an die Normen und Gegebenheiten unserer Arbeitswelt an. Ich finde, das wäre der erste Punkt, sich bewusst zu machen, wie schwierig das ist.
Ja, und wie blöd man sich auch selber fühlt, wenn man merkt, ich bin jetzt in diesem Anlass eigentlich falsch angezogen.
Total.
Oder? Die anderen kommen so formell und also mir ist das zwei, drei Mal passiert. Das eine Mal waren wir ja mit der Uni noch, die Angestellten auf einer Wanderung, und ich hatte danach so eine Preisverleihung, wo das war irgend so ein Event, wo meine Frau und ich haben so einen Businessplan gemacht für ihr Zeichnungsatelier, wo sie sich selbstständig gemacht hat. Und wir haben den eingereicht. Das war so ein Kurs, den wir an der Uni machen konnten. Und dann war diese Preisverleihung und ich kam einfach mit diesen Wanderschuhen, kurzen Hosen und dem T-Shirt. Und dann waren aber alle so wirklich in Anzügen dort und mit Krawatte. Alles so ein bisschen Wirtschaftsleute. Und ich habe mich ganz hinten reingesetzt und plötzlich hieß es, ja, und der dritte Preis geht an. Und dann musste ich nach vorne und irgendwie diesen Preis entgegennehmen und noch was sagen in meiner schlimmen Wanderkleidung, verschwitzt und alles. Und das sind so die Momente, ja, wo ich finde, viele Jugendliche, die dann falsch angezogen sind, die erleben sich ja so. Und vor allem, da war jetzt der Unterschied, mit mir waren alle nett, aber Jugendliche werden dann zum Teil wirklich angegangen, oder? Wieso läufst du so rum und ist ja peinlich und es wird sich lustig gemacht. Und dann als Eltern zu erwarten, dass die Jugendlichen das einfach so an sich abprallen lassen, das finde ich sehr gut, diese Frage, würde ich denn selbst den Mut haben dazu? Oder auch so, man will, dass sich die Jugendlichen abgrenzen, oder? Die sollen jetzt diese Markenklamotten nicht anziehen. Und dann geht man vielleicht an die Verwandtenfeier, die Großeltern werden irgendwie 80 und dann will die Jugendliche im Trainer kommen.
Trainingsanzug.
Und dann ist man plötzlich nicht mehr gut. Oder dann merkt man selber, ah, das ist jetzt aber mir peinlich und wie stehe ich dann da vor den anderen Familienmitgliedern?
Ja, und das finde ich ja auch so spannend, dass Erwachsene häufig diesen Tipp geben, eben du musst dich ja nicht drum kümmern, was andere sagen. Ich aber oft den Eindruck habe, Kinder und Jugendliche haben oft ein sehr gutes Gespür dafür, was andere sagen werden und was das für ihre soziale Stellung bedeuten wird. Und es ist nun mal so, und das wissen wir ja auch aus den Studien mit bildgebenden Verfahren, dass gerade sozialer Ausschluss eben auch Schmerzschaltkreise im Gehirn aktiviert. Das tut uns physisch weh. Ja? Wir können uns schwer entscheiden dafür zu sagen, es juckt mich überhaupt gar nicht, was alle anderen sagen, insbesondere wenn es meine Peer Group ist, Leute, bei denen es mir so wichtig ist, dass ich dort ankomme, dass ich da Gemeinschaft finde.
Ja, und ich finde dort der große Unterschied bei den Jugendlichen, die können diese Peer Group nicht wechseln. Also wenn dich die Klasse doof findet, dann musst du in der bleiben, oder? Also wir als Erwachsene können sagen, ja komm, dann gehe ich halt diesen Leuten aus dem Weg, oder? Aber das können sie nicht.
Genau. Und was ich schwierig finde, wenn wir Erwachsenen dort so viel Druck aufbauen, gerade in Bezug auf irgendwelche Interessen, in Bezug auf Hobbys, dass es für die Jugendlichen oder Kinder am Schluss ja dann eigentlich heißt, sie müssen sich einem der beiden Druckseiten beugen. Also entweder sie knicken quasi auf der einen Seite oder auf der anderen Seite ein. Also im Sinn von entweder ich mache dann das, was die Peer Group will
oder das, was die Eltern wollen.
Und das finde ich oft so schwierig, weil je mehr Druck wir bekommen, desto schwieriger wird es ja auch, unseren eigenen inneren Kompass noch zu fühlen oder zu hören, was unsere eigene innere Stimme oder unser Wertesystem uns sagen würde. Und ich habe dort oft die Erfahrung gemacht, dass es sehr hilfreich ist, eher in einem neugierigen Gespräch solche Themen aufzugreifen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch den Eindruck hätte, als Mama oder Papa, mein Kind wird zum Beispiel häufiger von Freundinnen, Freunden unter Druck gesetzt, macht dann manchmal auch bei Sachen mit, die ihm nicht so wohl sind oder ihr, dann würde ich versuchen, einen ruhigen Moment zu finden mit meinem Kind. Das kann eine Autofahrt sein, das kann ein Spaziergang sein, das kann irgendeine Spielsituation sein bei den jüngeren Kindern. Das kann abends im Bett sein, wenn man vielleicht eh Einschlafbegleitung macht und noch ein bisschen mit dem Kind zusammen ist. Dann kann ich zum Beispiel einfach mal neutral beschreiben, was ich beobachte. Jetzt zum Beispiel ein Kind habe, was bei dem ich einen Eindruck habe, das stiftet mein Kind immer zu irgendeinem Quatsch an oder eine Gruppe und mein Kind macht da mit und schafft es nicht, sich abzugrenzen, dass man einfach mal sagt, du, mir scheint, ich sage jetzt irgendeinen Namen oder mir scheint die, keine Ahnung, Anna oder was, Anna, habe das Gefühl, die magst du sehr gerne und ich habe den Eindruck, sie ist dir sehr wichtig auch, dass die dich mag, oder? Und dann kann ich das einfach mal in den Raum stellen, mal gucken, was mein Kind dazu sagt. Vielleicht sagt es auch gar nichts und wartet erwartungsvoll, was da jetzt noch kommt. Dann könnte ich so eine Beobachtung mal schildern und sagen, und ich habe den Eindruck, der Anna ist es auch immer recht wichtig, zu entscheiden oder zu bestimmen, wie siehst du das? Dann kann ich mal abwarten, vielleicht öffnet sich mein Kind und sagt, ja, das stimmt und so. Sie ist immer ein bisschen sauer, wenn man dann nicht mitmacht. Und dann kann ich auch das würdigen, was das Kind auch für positive Seiten hat, oder? Also nicht gleich in die Abwertung und sagen, ja, die Anna, die ist sowieso so eine Bestimmerin und die hat dich so unter ihrer Knute und jetzt sagt er mal nein und grenzt dich mal ab oder so. Ich würde auch versuchen, da so ein bisschen das Liebevolle zu sehen. Und dann kann ich aber auch mit meinem Kind drüber sprechen, gibt es denn auch Momente, in denen es dir irgendwie unwohl wird oder wo du dich so unter Druck gesetzt fühlst? Und wenn das Kind sich öffnen kann, kann man auch nochmal fragen, hast du das Gefühl, es geht nur dir so, geht es anderen manchmal auch so. Ich finde, das ist manchmal auch ein wichtiger Anknüpfungspunkt zu merken, ah, ich bin gar nicht die einzige Person vielleicht, die so empfindet, sondern da gibt es vielleicht auch noch andere, die diesen Druck empfinden. Ich finde, das macht es oft leichter auch, sich eine Lösung zu überlegen. Und dann kann man für diese spezifischen Situationen auch mal überlegen, wie könntest du beim nächsten Mal reagieren, wenn sie zum Beispiel wieder sagt, kommen wir, keine Ahnung.
Ich finde das noch wichtig, das, was wir ja wollen bei den Kindern, Jugendlichen, ist, dass sie das registrieren, oder? Mhm. Also ich bin gerade dabei, etwas zu tun, was eigentlich nicht meinen Werten entspricht oder was ich jetzt von mir aus nicht machen würde. Und dann zu merken, jetzt habe ich eine Wahl, oder? Ich kann mich entscheiden, weil mir das jetzt wichtig ist, dazuzugehören, da mitzugehen oder das eben nicht zu tun. Und ich finde, daran kann man ja auch ein bisschen anknüpfen, dass es Situationen gibt, wo man Nein sagen muss, oder? Also es gibt Sachen, wo das verhandelbar ist, dass ich sage, ich setze mir jetzt diesen Mikey Baseball Cap auf, oder? Weil ich dann eher dazugehöre, auch wenn ich es ein bisschen bescheuert finde und das ist ja nicht schlimm. Und dass es Situationen gibt wie, die steigen jetzt meine Freunde, Freundinnen zu einem Betrunkenen ins Auto, um heimzufahren. Da werde ich sagen, das sollten wir nicht tun. Und wenn es die anderen machen, werde ich der Einzige auch sein, oder der dann sagt, ich fahre nicht mit, ich rufe meine Eltern an. Und dann weiß, wenn ich da anrufe, werden die nicht wütend oder so, sondern sie sind dann wirklich froh und sagen, wir holen dich ab oder nehmen Taxi, wir bezahlen es gern oder Hauptsache, du steigst da nicht ein. Aber so ein bisschen, das finde ich, das geht dann auch nicht um Fördern von Selbstwertgefühl im Allgemeinen, sondern das geht dann, wie du es auch gerade ein bisschen gesagt hast, ich habe für spezifische Situationen einen Plan oder ich weiß, jetzt komme ich in eine gefährliche Situation und jetzt habe ich schon im Voraus überlegt, wie ich dann handeln werde. Und ich muss mir jetzt nicht überlegen, ja, flippen meine Eltern aus, wenn ich da morgens um 1:30 anrufe, oder, sondern wir haben das als Familie besprochen, dass es unser Weg ist, damit umzugehen.
Und ich finde, da ist wirklich dieser Rückhalt der Eltern so, so wertvoll. Also ich habe das genauso erlebt. Meine Eltern, die haben immer gesagt, egal wann du anrufst, wir holen dich ab, oder? Und eben, es gibt keinen Ärger, egal in welchem Zustand
so erlebt,
dann noch irgendjemand dabei ist oder so, gerade als Jugendliche. Und ich habe das so oft erlebt, auch bei Klassenkameradinnen, dass die
Ja,
einfach dann
oh.
Angst hatten, ihre
Kann dich
Eltern
jetzt
zu
nicht anrufen,
informieren. Es
ja.
ist ja jetzt nachts und die schlafen schon. Und was das für ein Donnerwetter gibt und dann, keine Ahnung, steigen die dann lieber zu irgendjemandem ins Auto, bei dem ich denke, boah, das ist wirklich gefährlich. Und ich erinnere mich an viele, viele Situationen, in denen meine Eltern dann irgendwie auch den Fahrdienst halt übernommen haben, noch für andere Familien, weil sie halt auch gesagt haben, das ist uns einfach viel zu gefährlich, dass die eben dann zu irgendwelchen Leuten ins Auto steigen oder so. Und ich finde, das gibt einem so eine starke Sicherheit dann auch in so einem Moment, der vielleicht, ja, man sich unter Druck fühlt oder so das Gefühl hat, ah, jetzt keine Ahnung, bin ich die Spaßbremse, die anderen wollen noch weiter und du gehst jetzt nicht mit. Aber zu wissen, dann stehe ich wenigstens nicht allein da und ich rufe da an, da wird eine verschlafene vielleicht, aber freundliche Stimme dann da sein und wird sagen, hey, ich bin mega froh, dass du da nicht mitgegangen bist und eben, dass du angerufen hast.
Ich fand auch den anderen Punkt von dir spannend. Es gibt ja diese Experimente von Asch zur Konformität. Die sind so, man macht drei Striche unterschiedlich lang, oder? Und da müssen die Leute sagen, welcher Strich ist der längste. Also eine völlig einfache Aufgabe, es ist offensichtlich. Jetzt macht man das aber so, dass da 8 Leute sitzen und die 7 Leute davor, die sagen Strich B, oder? Während A eigentlich die richtige
Richtig
Antwort wäre.
ist.
Und dann sagen schon sehr viele Leute die gleiche Antwort wie die 7 Leute davor. Also es das heißt, nicht mal unserer Wahrnehmung trauen wir dann noch, wenn genügend andere Leute was anderes gesagt haben. Und eine spannende Variation war in diesen Experimenten, dass es eine Person drin hat, die aber die richtige Antwort gibt.
Eine
Eine
einzige
einzige. Also
reicht.
wenn von 7 Leuten eine einzige Person die richtige Antwort sagt, dann ist praktisch jede Person bereit, dann auch die richtige Antwort zu nennen. Und das gesagt, so ein bisschen Verbündeten suchen, oder? Wenn ich jetzt unterwegs bin in der Clique und ich merke, die wollen jetzt sowas machen, was mir unwohl ist, wenn ich da merke, einer anderen Person ist das auch ein bisschen unwohl und ich weihe die ein, du, ich finde es gerade nicht so cool und mir macht das ein bisschen Schiss und ich würde lieber nicht, oder? Und die auch da mitzieht und sagt mir auch, dann habe ich schon eine viel, viel stärkere Position.
Und ich finde, das sind manchmal so Kleinigkeiten, auch im Jugendalter, dass ich weiß, die Person zum Beispiel, von der ich am sichersten bin, dass die das genauso bescheuert gerade findet oder eben auch so ein bisschen zögerlich ist, dass ich weiß, in so Situationen suche ich den Blickkontakt von dieser Person. Und ich muss ja dann nicht vor der ganzen Gruppe zuerst mal sagen, hey, ich finde es eine dumme Idee, wer findet es noch blöd? Manchmal reicht es ja auch schon, ich gucke diese Person an, diese beste
Und
Freundin, wer
schüttel
das
den
ist, und
Kopf
schüttel
und
den Kopf und zeige ihr so ein bisschen an, dass wir jetzt gehen. Und dann kann man einen Schulterschluss finden und dann eben auch nicht den Eindruck haben, ich allein bin jetzt hier quasi der Buhmann oder die Buhfrau, wie auch immer. Das finde ich sehr, sehr hilfreich. Also wir haben diesen Bereich Konformität, beziehungsweise ja, Integrität, sich auch gegen Druck ein Stück weit zur Wehr setzen können. Ich fand dort auch immer, gerade für jüngere Kinder, Vorbilder sehr hilfreich. Also wenn ich über die Literatur zum Beispiel auch einen Zugang habe, du hast ja zum Beispiel sehr gern Ronja Räubertochter, glaube ich, als Kind gelesen, gell? Wenn man immer wieder in Kontakt kommt, auch mit Figuren, die sich auch unter Druck, vielleicht auch unter Druck der Eltern, für das entscheiden, was ihnen persönlich wichtig ist. Und ich glaube, da sind wir als Eltern auch immer wieder gefordert, manchmal auch kritisch auf uns selbst zu gucken und zu schauen, wie reagiere ich denn drauf, wenn mein Kind Nein sagt, wenn mein Kind ja eine andere Meinung vertritt. Versuche ich dann auch, mein Kind einfach zu überreden und überzeugen, zu finden, ach, das ist doch blöd und mach das doch so. Also in welchen Situationen lasse ich auch das Nein gelten? Weil das auch wieder eine Einzahlung auf Selbstwertkonto sein kann, wenn ich den Eindruck habe, auch mein Nein wird gehört. Ist nicht immer
Ja, oder mich
möglich.
mal einfach von besseren Argumenten des Jugendlichen
Überzeugen
überzeugen
lassen.
lassen. Ja.
Auch mal um Rat fragen, finde ich auch so ein Teil, oder? Ich finde, man kann altersangemessen auch Schwierigkeiten mal ansprechen, mit denen man selber gerade so zu kämpfen hat. Also jetzt, ich finde, man muss jetzt nicht den großen Seelenstriptease machen, aber ab und zu mal zu sagen, ja, da übe ich auch noch, hast du mir irgendwie einen Tipp dazu oder was denkst du dazu? Kann auch eine stärkende Erfahrung sein.
Absolut, ja. Gut. Wollen wir mal ein bisschen Fragen noch
Ja.
raussuchen? Ja, Stefanie. Wie kommt das Kind aus der Negativspirale, wenn es schon ein paar Misserfolge erlebt hat? Das würde jetzt eher so das Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeitsempfinden betreffen.
Ja, wenn Kinder Misserfolge erleben, dann sehen wir ja häufig ein gewisses Muster. Also das Kind hat übt irgendwie, lernt irgendwas Neues, bereitet sich auf einen, ich sage jetzt irgendwas, Mathe-Test vor. Ich sage jetzt nur Mathe, weil Mathe für mich das schwierige Fach war. Und dann gibt man sich Mühe, man übt. Es kommt diese Prüfung, der Test, die Abfrage, was es auch immer ist. Ich bekomme eine Rückmeldung, dann schätze ich mich selber ein. Und wenn ich vielleicht eher eine schlechte Note habe, dann werde ich enttäuscht sein. In der Regel ist es so, dass die Kinder ja am Anfang und auch die Eltern dann erstmal die Anstrengungen intensivieren. Sagen, okay, dann müssen wir das anders angehen, mehr machen. Kinder legen sich dann oft mehr ins Zeug. Und erst dann, wenn das 1, 2, 3, 4 Mal, je nachdem, wie resilient das Kind ist und was sonst noch rundherum passiert ist, dann kommt mit der Zeit diese Hilflosigkeitsspirale, dass ich den Eindruck habe, bringt ja eh nichts, ich kann mich anstrengen, wie ich will, ich bin eh immer schlecht, ich bin eh immer die Langsamste, ich bin zu dumm, all diese Sätze, die wir dann von den Kindern hören. Das Erste, was ich wichtig finde, ist, diese Gefühle einfach mal anzunehmen und stehen zu lassen, zu sagen, ich verstehe das, das ist so hart, wenn man sich immer wieder Mühe gibt und dann, ja, so viel lernt und dann eine Note hat, mit der man nicht so zufrieden ist und so. Dass die Kinder merken, diese Enttäuschung, die hat Platz, die darf sein. Oft wird ja empfohlen, dann mit den Kindern nochmal zurückzuschauen, also zum Beispiel dann diese Prüfung durchzugehen und zu schauen, wo waren da die Fehler und so. Das merke ich, dass das für die Kinder oft ein absoluter Abturner ist, gerade in dem Moment der Enttäuschung.
Oft wird ja auch empfohlen, mal dann einfach alles Positive anzuschauen, aber das finden sie eben auch oft ein bisschen eine Farce.
Ja. Genau, dass man sagt, ja, du hast eine ungenügende Note, aber schau mal hier in Aufgabe 2a, hast du einen Teilschritt richtig gelöst. Danke für nichts, Mama, so quasi, genau. Also Enttäuschung stehen lassen, zulassen, das Kind trösten, ihm anzeigen, das ist eine schwierige Situation, ich verstehe das. Und dann können wir schauen, zum einen, was braucht es jetzt für die Zukunft? Also gerade wenn es dann um die Vorbereitung zum Beispiel der nächsten Prüfung geht, nochmal zu gucken, was könntest du oder was könnten wir diesmal anders machen, damit es besser klappt? Braucht das Kind Strategien, um zum Beispiel im Unterricht ein bisschen mehr mitzubekommen? Wäre es hilfreich, früher anzufangen zu lernen? Wäre es fürs Kind zum Beispiel hilfreich, mit einer Lernpartnerin, einem Lernpartner das zusammen zu machen? Braucht es vielleicht Zusatzerklärungen von der Lehrkraft, die bereitsteht oder bei der Wiederholungsstunde zum Beispiel? Nutzen wir vielleicht auch die KI, um uns bestimmte Teilschritte erklären zu lassen, wie übt das Kind? Das finde ich auch immer noch wichtig. Das sehe ich ganz häufig oder sehen wir ja auch oft, dass Kinder gerade bei Mathematik zum Beispiel einfach die Aufgaben ein paar Mal durchlesen und dann hoffen oder denken, ah ja, das habe ich verstanden, und aber die Aufgaben selber gar nicht üben, wie das geht, und dann in der Prüfung total überfordert sind, weil alles plötzlich anders aussieht. Also eher auf der strategischen Ebene zu schauen, was braucht es eigentlich? Oder hat das Kind einen Blackout zum Beispiel? Also konnte das Kind das eigentlich gut, aber hat den Blackout und deswegen eine schlechte Note? Dann wird es eher darum gehen, Strategien zu entwickeln. Wie kann ich bei der Prüfung trotz Nervosität mein Wissen besser abrufen, indem ich zum Beispiel das Blatt abdecke und immer nur eine Aufgabe aufdecke, damit ich irgendwie nicht schon bei Aufgabe 1 irgendwie denke, Aufgabe 4 und 5 kann ich nicht und hüpfe dann hin und her, dass ich einen Notfallplan habe, was mache ich, wenn wirklich der Blackout kommt, und ich weiß, das geht meistens in 5 bis 10 Minuten vorbei, ich lehne mich kurz zurück, ich mache meine Entspannungsatmung, ich schaue, dass ich ein bisschen runterkomme und dann probiere ich es nochmal neu. Also, dass wir dort schauen, was bräuchte das Kind, zusammen auch mit der Lehrkraft, ich finde, die kann man dort auch immer mit einbinden, was bräuchte es, damit es in Zukunft besser klappt. Und dann je nachdem, wo das Kind leistungsmäßig steht und auch welche Kompetenzen es mitbringt, finde ich es immer auch wichtig, die Messlatte richtig anzupassen. Wenn ich beispielsweise ein Kind habe mit einer Rechenschwäche oder ein Kind mit einer ADHS, das Mühe hat, sich im Unterricht zu konzentrieren, dann wird es mit bestimmten Anforderungen in der Schule mehr Schwierigkeiten haben. Dann kann ich nicht dasselbe von diesem Kind erwarten, wie von einem Kind, das zum Beispiel sehr gut sich selber steuern kann oder einfach eine mathematische Grundbegabung mitbringt. Also Messlatte anpassen im Sinne von, ja, womit dürfen wir auch schon zufrieden sein? Das kann dann halt vielleicht auch eine knapp genügende oder ein bisschen eine weniger ungenügende Note sein. Und ich finde, dann geht es sehr stark darum, mit der Lupe auf kleine Fortschritte zu gucken, zu sagen, wir üben das, wir bleiben dort dran. Bei einem Kind, was Schwierigkeiten hat in der Rechtschreibung, zu gucken, oder wo hat sich's verbessert? Und dann finde ich immer wichtig, einen Zusammenhang herzustellen. Wir hatten es vom Thema Selbstwirksamkeit. Ich sehe deine Anstrengungen. Ich sehe im Idealfall die kleinen Fortschritte, die du machst. Und ich melde dir die zurück. und dass wir eher bei der Rückmeldung, wir nennen das diese individuelle Bezugsnorm, anlegen. Das heißt, nicht schauen, wie steht das Kind leistungsmäßig im Vergleich zu den anderen in der Klasse da, sondern vor allem immer auch schauen, wie entwickelt sich das Kind im Vergleich zu vorher. Also beispielsweise, wenn ich jetzt das Lesen nehme, vielleicht ein sehr leseschwaches Kind, das nach 2, 3 Monaten 15 Minuten am Tag lesen üben, nochmal mit dem Handy vielleicht aufgenommen wird und merkt, hey krass, okay, das hört sich ganz anders an als noch vor ein paar Wochen, dass ich immer wieder auch Beweise, Andenken schaffe, auch wenn das Kind vielleicht immer noch ungenügend ist, aber ich sehe diese Fortschritte und diese Bemühung, die Anstrengung, die zahlt sich aus.
Das finde ich so 3 wichtige Punkte. Du machst Fortschritte und wir sehen das, oder? Die machst du aufgrund des Übens und wir freuen uns darüber. Das finde ich so diese 3 wichtigen Faktoren da drin.
Dann gibt es ja immer noch Kinder, also in dieser Frage war ja jetzt das Thema drin nach einigen Misserfolgen. Ist die Frage, ob das einige gelegentliche sind oder ob das dauerhafte Misserfolge sind. Wir haben es in unserer Arbeit immer wieder auch mit Kindern, Jugendlichen zu tun, die über Jahre und Jahrzehnte zum Teil immer wieder die Erfahrung machen, ich gebe mir Mühe und ich kann es nicht. Krieg's nicht hin, ich bin langsamer, ich bin unkonzentrierter, ich habe schlechtere Noten als andere. Und davor kann man auch nicht die Augen verschließen. Also dann kann man ja nicht sagen, ja, du müsstest dich halt einfach mehr anstrengen und dann wäre das alles aufgelöst, weil die geben ja oft einfach alles über Jahre und es klappt halt trotzdem.
Ja, und dann finde ich diese Botschaft auch so ein bisschen im Sinne von einem dynamischen Mindset auch einfach da manchmal ein bisschen, ja, realitätsfern.
Ja. Und ich glaube, da geht es sehr stark, das haben wir auch immer wieder in unserer Arbeit mit Familien von ADS-betroffenen Kindern gemerkt, darum, den Kindern diese Stärke anzurechnen und die zu würdigen, zu sagen, hey, diesen Stehaufmännchenmut, diese Mentalität, kann man den Jugendlichen sagen, diese Stehaufmännchenmentalität, das ist echt was Außergewöhnliches, was du da mitbringst. Immer wieder dir Mühe zu geben, trotz dieser ungenügenden Noten, trotz dieser vielen Rückschläge und da hast du eine Stärke, die die allermeisten Erwachsenen nicht haben und den Kindern auch anzuzeigen und ich bin stolz drauf, dass du es immer wieder probierst. Also da finde ich es umso wichtiger als Mama oder Papa auch anzuzeigen, mir ist die Anstrengung und die Haltung, mit der du da rangehst, viel, viel wichtiger und wertvoller als das, was notenmäßig am Ende da rauskommt. Auch wenn ich absolut verstehe, dass das als Mama oder Papa super, super schwierig ist, weil man sich wünscht, dass die Kinder bekräftigt werden, gute Erfahrungen machen, Erfolge erleben dürfen und das einen einfach auch selber so im Herzen treffen kann, wenn man merkt, mein Kind reibt sich da so auf.
Ja. Da finde ich gerade, wenn es Jugendliche sind, macht man auch diese Metaebene gut, oder? Wie wollen wir als Familie damit umgehen? Was hilft dir von uns Eltern dabei? Und da wünschen sich doch viele einfach so einen sicheren Hafen und Trost, oder wenn man nach Hause kommt, dass man dann vielleicht eben nicht über diese Prüfung spricht, sondern sich ablenken darf mit den Eltern oder eine Umarmung bekommt. Mir ist gerade noch ein Beispiel eingefallen, diese Messlatte anpassen. Das finde ich auch bei Jugendlichen so einen wichtigen Punkt. Ich hatte das ab und zu mal in der Beratung. Eine hat mir zum Beispiel mal gesagt, in der Schweiz ist 4 genügend, drunter ist ungenügend, oder? Und jetzt hat er sich angestrengt und eben hat eine 3,5 gehabt in Mathe und sein Gedanke also war, ich kann das sowieso nicht, ich bin eh zu blöd und es lohnt sich nicht. Oder? Und es ging so um dieses Thema, lohnt sich nicht mehr zu lernen. Und dann frage ich gerne, ja, aber was passiert, wenn du jetzt gar nichts mehr machst? Und dann merken sie, ja gut, dann werde ich wahrscheinlich noch schlechter, oder? Dann habe ich dann vielleicht nicht mehr eine 3,5, sondern eine 2,5. Und dann kann man das ein bisschen herausarbeiten. Was ist denn da der Unterschied? Und der eine Jugendliche hat mir gesagt, ja, eigentlich stimmt's, oder? Eine 2,5 würde bedeuten, ich muss das Jahr wiederholen oder ich kann ja nicht weitermachen, ich bestehe vielleicht die Lehrabschlussprüfung nicht. Und eine 3,5 bedeutet, es passiert nichts, oder? Also wenn ich eine 3,5 habe, dann bin ich fein raus, das kann ich kompensieren mit anderen Fächern, die mir Spaß machen. Weil er hat zuerst gesagt, ja, 2,5 oder 3,5 ist ja eh ungenügend, also was spielt es quasi für eine Rolle, oder? Und indem wir das so ein bisschen rausgearbeitet haben, hat er gesagt, hey, eigentlich stimmt's. Eine 3,5 ist eine coole Note, eine 3,5 hilft mir, in der Klasse zu bleiben, meinen Abschluss zu machen. Ich werde mich von jetzt an einfach freuen, wenn ich eine 3,5 schaffe. Und ich werde bereit sein dafür, mich mit einer Freundin zu treffen, ein bisschen vorzubereiten, die Prüfungen, oder? Und hat sich dann noch gesagt, und wenn ich eine 3,5 schaffe im Zeugnis, dann gönne ich mir das Gurkenfestival. Aber so dieses Uminterpretieren, oder? Ich werde jetzt nicht mehr jede ungenügende Note einfach als ungenügend sehen, sondern ich differenziere da und ich werde lernen, mich über das zu freuen, oder? Mhm. Dass ich jetzt eben wirklich diese 3,5 geschafft habe und das für mich jetzt gut genug ist. In Englisch wäre ich unzufrieden mit einer 5, oder? Und in Mathe freue ich mich aber über die 3,5, weil das eben nicht mein Ding ist.
Eine Frage passt hier, glaube ich, ganz gut, nämlich was tun bei Kindern, an denen scheinbar alle Ermutigungen abprallen?
Ich finde das irgendwie noch clever, dass die Person, die die Frage gestellt hat, scheinbar geschrieben
ja.
hat. Weil das tatsächlich so ist. Also manche Kinder freuen sich eher im Stillen oder danach. Hat mir mal eine Lehrerin, die gesagt hat, sie hat einer Schülerin ein Lied wählen lassen, oder? Wie ging diese Geschichte?
Ah ja, genau. In einer unserer Weiterbildungen, in Lerncoaching war das. Da hat eine Lehrerin gesagt, wenn Kinder in dieser Woche irgendwas Besonderes geschafft haben, dann dürfen sie als Belohnung ein Lied wählen. Und sie achtet darauf, dass das wirklich erreichbare, individuelle Ziele sind und dass jeder mal drankommt. Und das scheint ein sehr stilles, zurückgezogenes, eher schüchternes Kind gewesen zu sein, die es wohl in dieser Woche geschafft hatte, sich 2 bis 3 Mal von sich aus zu melden. So war das. Und dann hat sie dann also der Schülerin gesagt, dass sie das Lied auswählen darf, dieses Wochenlied. Und sie sei quasi eingefroren, ganz versteinert, hätte nicht reagieren können. Und irgendwann hätte sie quasi die Banknachbarin so ein bisschen angestupst. Und dann hat sie am Schluss, also die Banknachbarin, für sie ein Lied gewählt. Am Wochenende hätte sie dann die Lehrkraft, also die Lehrkraft hätte am Wochenende die Mutter dieser Schülerin, die so schüchtern ist, beim Einkaufen, ich glaube am Wochenmarkt getroffen. Und sie seien ins Gespräch gekommen. Und die Mutter dieses Kindes hätte gesagt, ihre Tochter sei ganz gelöst und fröhlich nach Hause gekommen und hat gesagt, sie hätte sogar das Lied wählen dürfen. Also auch da manchmal wirken diese Rückmeldungen im Stillen. Und ich glaube, das geht oft auch uns Erwachsenen so. Mhm. Viele von uns Erwachsenen
dass man
haben
so, irgendwie. Ich finde, gerade wenn man ein Kompliment bekommt oder ein Lob, oder dass man, das ist so ein Moment, wo auch so diese Selbstaufmerksamkeit
erhöht wird. Ja.
Und gerade Menschen, die sich ein bisschen schnell schämen, zum Beispiel, mit der Situation im Moment überfordert sind.
Ich finde, da spielen noch unterschiedliche Aspekte mit rein. Das eine ist die Selbstaufmerksamkeit, die erhöht wird. Dann findet ja automatisch auch so ein Abgleich statt.
Passt das zu meinem Selbstkonzept?
Also habe ich jetzt auch den Eindruck, keine Ahnung, ich bin jetzt jemand, der sich häufig gemeldet hat oder ich bin jemand, der, ich weiß auch nicht, irgendwie schöne Haare hat oder weiß ich nicht was, dann dafür Rückmeldungen kommen. Das wäre dieser zweite Punkt. Und was für viele Kinder und auch Erwachsene ja stressig ist, ist diese Frage, was, wohin mit einem Kompliment?
Mhm. Muss ich jetzt auch eins machen?
Genau, sage ich jetzt einfach Danke. Oder ist das schon fast ein bisschen arrogant und eingebildet? Oder wäre es sozial angemessen, das ein bisschen runterzuspielen und sagen, ja, ist nett, aber so quasi. Also was ist quasi eine angemessene Reaktion auf ein Kompliment? Ich glaube, das unter
Druck gesetzt werden. Das ist auch ein bisschen eine Kompetenz, ein Kompliment annehmen zu können. Ich merke da auch immer Mühe.
Ich auch.
Das sind so Momente, wo ich mich irgendwie gerne ein bisschen verstecke. Und ich finde, was man da machen kann, ist die Temperatur anpassen.
Genau.
Oder dass ich sage, wie toll oder großartig. Viele Kinder reagieren besser, wenn ich es zum Beispiel einfach bemerke, oder?
Beschreibe,
was das Kind gemacht hat, anstatt es dafür zu loben oder wirklich ein Kompliment zu machen.
Kannst du ein Beispiel dazu machen, dass unsere Hörerinnen und Hörer sich da was drunter vorstellen können?
Statt zum Beispiel, du hast einen super Aufsatz geschrieben, oder den einfach zu lesen und dann zu sagen, ich finde das eine sehr interessante Geschichte. Oder auf dem Tonfall hier. Oder das ist jetzt noch eine spezielle Überlegung. Oder wie bist du darauf gekommen? Oder dass man das nicht unbedingt in dieser Wertigkeit gut oder toll beschreibt, sondern eher, was ist da alles, steckt da alles drin? Oder und im Sinne von, ich beschäftige mich damit. Oder es interessiert mich. Ich sehe, dass du dir etwas überlegt hast, eher in diesem beschreibenden Stil.
Mhm. Oft hilft es ja auch, wenn man Rückmeldungen eher beiläufig anbringt.
Mhm.
Also manchmal ist ein schriftliches Feedback besser anzunehmen als mündlich. Ich zum Beispiel freue mich auch immer total, wenn jetzt über die Bücher zum Beispiel, wenn ich irgendeine Rezension lese oder jemand einfach eine E-Mail schickt, weil ich dann auch so den Eindruck habe, ich kann das Ganze in Ruhe lesen und auf mich wirken lassen und mich so richtig freuen. Also ich freue mich natürlich auch, wenn mir so jemand irgendwie was sagt.
Ich finde das schwierig. Ich merke, das Schwierigste ist für mich immer, wenn ich auf einer Bühne gelobt werde.
Das ist furchtbar.
Das ist irgendwie furchtbar. Und dann weiß man in all dieser Zeit überhaupt nicht, wohin mit sich selber, oder?
Und wenn dann wieder jemand sagt, jetzt kommt der Justin Bieber, der Didaktik, Fabian, und ich mir schon einen ablachen muss. Ja. Nee, aber man weiß dann nicht, wohin mit sich.
Ja.
Ja. Also man kann es schriftlich machen. Man kann.
Ich denke, das wegen dem auch. Ich finde, gerade Kinder, die so ein bisschen schüchtern sind, eben, dass ich nicht dann das Kind anschaue und während dem Blickkontakt jetzt das Kompliment sage und das Kind hat das Gefühl, ich muss darauf reagieren, ich kann es da eben auch wirklich schriftlich, aber auch so ein bisschen im Vorbeigehen. Oder eine positive Bemerkung jetzt als Lehrkraft, während ich am Pult vorbeispaziere und schon weitergehe zum nächsten Kind, damit es einfach Zeit hat, das so ein bisschen für sich zu verarbeiten und nicht reagieren muss darauf. Ja.
Manchmal kann man ja auch, gerade bei jüngeren Kindern, ein Kompliment im Beisein des Kindes quasi einer Drittperson erzählen. Mhm. Also ich habe vielleicht jetzt irgendwie die Oma am Telefon, oder? Und kann sagen, du und wir waren heute im Schwimmbad und meine Tochter und mein Sohn, wer es dann auch immer ist, war so mutig, oder? Und hat sich heute getraut, da rein zu hüpfen irgendwie oder hat einen Kopf unter Wasser gehalten und ein bisschen getaucht, oder? Es hat mich so erstaunt oder überrascht oder wie auch immer. Da kriegen die Kinder ja oft ganz große Ohren, aber es ist auch keine Situation, in der man so unmittelbar als Kind drauf reagieren muss. Also es gibt einem selber die Kontrolle drüber, wie sehr man auf dieses Kompliment einsteigen möchte oder nicht.
So ein letzter Filter, den viele haben, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, ist in welcher Intention,
ja,
oder?
Ja, also der ist Instrumentalitätsfilter.
Das jetzt, so dieses typische, ist das jetzt ein Lob, mit dem ich dazu gebracht werden soll, dieses Verhalten öfter zu zeigen, oder? Oder ist das einfach, dass die andere Person sich freut? Und manche Kinder, Jugendliche reagieren sehr sensibel auf Manipulationsversuche in diesem Sinn, oder?
Ja, ich denke dann unsere neurodivergenten Kinder und Jugendliche, die haben ja oft einfach so einen super, in Anführungszeichen, Bullshit-Detektor, die merken das ganz schnell, wenn jemand so eine Agenda hat und jetzt irgendwie das Gefühl hat, ah ja, die sollte jetzt irgendwie mehr oder der sollte jetzt irgendwie mehr, keine Ahnung, an den Turnbeutel denken oder die Spülmaschine ausräumen oder was es dann auch immer ist, genau. Ich finde, bei solchen Sachen kann man ja dann auch oft eher, statt zu loben, eher einfach Wertschätzung ausdrücken und zeigen, was hat es auf mich für eine Auswirkung. Mhm. Dass ich zum Beispiel sage, hey, danke, dass du das weggeräumt hast, jetzt können wir hier in Ruhe basteln oder essen, zum Beispiel. Oder ich fühle mich gerade viel wohler so.
Ja, ich finde es noch spannend, wenn wir gerade dabei sind, zum Lob gibt es ja so ziemlich viele extreme Ansichten auch.
Mhm.
Also beispielsweise, man darf überhaupt nicht loben, man soll das nicht machen, oder? Das wird nur die extrinsische Motivation fördern und dann auch so Konzepte, man darf nur beschreiben, oder?
Genau.
Was ich dann manchmal auch ein bisschen lächerlich finde. Also wenn ich jetzt zu meiner Partnerin statt schmeckt total gut sage, wenn sie gekocht hat, ich sehe, du hast gekocht oder ich sehe, du hast Gewürze verwendet, oder dann wird es einfach ein bisschen bescheuert.
Alter, ja.
Aber ich denke, man kann das ein bisschen auch überprüfen, wie gehe ich damit um, mit Lob und Komplimenten, oder? Wie reagieren andere darauf und eben ein bisschen differenzieren auch je nach Kind oder wie gut kann jetzt das Kind das annehmen und hat es ja vielleicht irgendwelche Nebenwirkungen oder und wieso könnte das so sein? Und ich finde gerade so bei diesem sehr instrumentellen Charakter, da finde ich die Kritik berechtigt. Oder wenn es immer darum geht, jetzt beim Kind irgendein bestimmtes Verhalten zu fördern, indem das offensichtlich dann gelobt wird. Und ein Kleberli noch drauf.
Ja. Ja, vielleicht noch eine kleine Ergänzung hier. Die Fragenstellerin hat hier ja geschrieben, alle Ermutigungen. Bei Ermutigungen denke ich im klassischen Sinne auch immer an Sätze wie, ach, du kannst das doch, du schaffst das doch, du bist doch gar nicht dumm, du bist doch so schlau. Und da sehen wir ja insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, die sehr unsicher sind und oder sehr perfektionistisch veranlagt sind, dass diese vermeintlichen Ermutigungen sehr schnell nach hinten losgehen. weil sie eben bei einem, du schaffst das ganz bestimmt, sofort im Kopf haben, ja, aber was, wenn nicht? Oder du bist doch so schlau, den Eindruck haben, oh Gott, jetzt muss ich diesem Bild gerecht werden, dass ich aber auch wirklich schlau bin, jetzt kann ich mir gar keinen Fehler oder gar keine schlechte Note mehr leisten. Woher will die das wissen? Die überschätzt mich total oder der überschätzt mich total. Also finde ich es auch immer wichtig. Wir verlinken euch, wie gesagt, unten noch die Episode 1 zum Thema Perfektionismus. Da haben wir ganz intensiv auch über dieses Thema gesprochen. Wie wirken diese Ermutigungen auf gerade unsichere Kinder und was wären Alternativen dazu? Hört da gerne mal rein, wenn euch das beschäftigt.
Und auch da immer gilt, man soll sich nicht so eine riesen Liste von Regeln und Verboten aufbauen im Kopf, wie man etwas sagt, was man sagt. Was ich immer wichtig finde, ist einfach diesen Blick. Wie wirkt das auf dieses Kind? Oder? Und wenn ich immer sehe, das kommt überhaupt nicht an oder mein Kind macht umso mehr zu, je mehr ich XY mache, oder? Dass ich dann mich hineinversetze und denke, kann es sein, dass mein Kind das ganz anders verarbeitet, als ich das gemeint habe. Oder dass ich sage, gib einfach dein Bestes und mein Kind denkt, oh Gott, habe ich denn mein Bestes gegeben? Ich habe gar nicht das Maximum gemacht. Oder?
Ja.
Oder eben, du schaffst das und es ist positiv gemeint von mir. Mein Kind hört nur, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du mal das nicht schaffst und ich wäre dann völlig enttäuscht. Das finde ich immer noch wichtig, dass ihr damit nicht gemeint ist oder dass wir Erwachsenen ständig alles auf die Goldwaage legen müssen, sondern dass man einfach ein bisschen guckt, was mache ich ganz oft? Was möchte ich vielleicht damit? Ich möchte Selbstwertgefühl von meinem Kind stärken. Passiert das auch? Und wenn nicht, warum nicht? Oder wie wird das von meinem Kind denn eigentlich aufgefasst?
Wir haben ja da auch diese Stelle in unserem Kinderroman Du schaffst das, Merle, in der Merle ihrer Mama zum ersten Mal offenbart, wie sehr sie dieser Satz, du schaffst das ganz bestimmt, du hast doch bisher immer alles geschafft, unter Druck setzt. Und wie sie miteinander über dieses Thema ins Gespräch kommen können. Und ich denke, da darf man die Kinder auch manchmal fragen, wenn die ein bisschen älter sind. Ja, ich habe das Gefühl, ja, diese Ermutigung oder so, die ich versuche dir mitzugeben, die helfen dir gar nicht so sehr. Was wäre schön für dich oder wie könnte ich dich am besten unterstützen?
Ja.
Ich schaue nochmal auf unsere Liste. Ganz vieles haben wir schon beantwortet. Da finde ich noch eine Frage, die ich ganz spannend finde. Wie schafft man es als Eltern nicht immer, das Negative zu sehen und anzusprechen bei den Kindern?
Ja, das finde ich eine gute Frage, weil unser Gehirn natürlich von der Evolution her so ein bisschen so angelegt ist, eher das Abweichende, das Negative, das Nicht-Passende zu sehen.
Oder? Negativity Bias?
Genau, das ist so eine ganz gute, untersuchte Verzerrung. Weil halt das überlebensrelevanter war, oder dass wir das sehen und nicht unbedingt das Positive. Das heißt, wenn wir das verändern möchten, dann geht es auch ein bisschen darum, dass wir unsere Wahrnehmung schulen und das neu aufbauen. Ich habe früher mal mit Professor Meinrad Perre so einen Elternkurs gemacht, Elternwerkstatt. Das haben wir an der Uni noch angeboten. Und die erste Aufgabe für die Eltern war immer, schreiben Sie jeden Abend 3 positive Dinge auf, die Sie an Ihrem Kind beobachtet haben und schicken Sie uns das per E-Mail. Also die Eltern mussten das eine Woche lang jeden Abend machen. Und das Spannende war, die Eltern haben uns nach diesem 5 Abende umfassenden Kurs Rückmeldung gegeben und das kam immer als eine der effektivsten Übungen. Also dass die Eltern gesagt haben, das hat für sie am meisten verändert, so dieses Kind anders zu sehen. Das hätte aber auch erstaunlich viel beim Kind ausgelöst. Und das Spannende war, die Eltern hatten nur die Aufgabe, das aufzuschreiben, nicht das dem Kind mitzuteilen, oder? Aber einfach diese Neuausrichtung der Wahrnehmung auf diese schönen Aspekte, das hat schon einiges bewirkt. Und meine Rapperie hat dann immer gesagt, achten Sie nicht nur auf die Tulpenfelder in Amsterdam, sondern auch auf das kleine Blümchen am Wegesrand, oder? Also gerade wenn, das waren oft sehr belastete Familien mit Kindern, die ein schwieriges Verhalten gezeigt haben. Da ging es darum, wirklich diese kleinen Dinge zu sehen, auf denen aufzubauen. Und ich glaube, es ist wirklich ein Stück weit eine Trainingssache. Ich hatte auch mal ein Beispiel. Eine Lehrerin hat mir erzählt, wo es darum ging, sie möchte mehr positive sehen und zurückmelden, oder dass sie gesagt hat, sie
ja,
nimmt.
Ja, genau, das war eine Lehrerin bei uns im
Weiterbildung,
ja, in
genau.
Der Weiterbildung
sie nimmt
zum Thema
eine Handvoll
ADHS.
Murmeln oder in die linke Hosentasche und jedes Mal, wenn sie der Klasse oder einem Kind etwas Ermutigendes sagt, einen warmen Blick, ein Lächeln, irgendeine Art von positivem Beziehungssignal sendet, dann wandert eine Murmel von der linken in die rechte Hosentasche. Und diese Murmeln in der Hosentasche, die erinnern Sie daran, oder wenn da noch zu viele sind in der linken Hosentasche, jetzt muss sie ein bisschen Gas geben. Aber ich glaube, wir müssen da ein bisschen etwas finden, eine Übungsform, um unser Gehirn zu überlisten und das ein bisschen aktiv umzutrainieren. Mhm.
Mir fallen noch ein paar, es sind gerade noch ein paar Sachen eingefallen, als ich dir zugehört habe. Das eine, was mir einfiel, war, es kann auch eine Positivspirale in Gang setzen, wenn wir mit anderen Eltern auch positiv über deren Kinder sprechen. Ist mir gerade so eingefallen, ich finde das immer wieder so schön, wenn wir mit unterschiedlichen Kindern auch Kontakt haben, die unterschiedlichen Stärken auch von den Kindern wahrzunehmen. Manchmal fällt es einem ja auch bei, in Anführungszeichen, fremden Kindern, je nachdem, wie das Verhältnis ist, auch leichter als bei den eigenen. Ich finde, man kann manchmal auch in Gespräch mit anderen Erwachsenen das trainieren, einfach positiv über Kinder zu sprechen. Das müssen gar nicht die eigenen sein, aber jetzt zu sagen, hey, mir ist irgendwie aufgefallen, deine Tochter, die kann wahnsinnig gut trösten, oder dein Sohn, der ist mega großzügig oder was es dann auch immer ist. Und ich finde, das schult manchmal diesen eigenen Blick. Manchmal gibt es auch, also ohne das jetzt instrumentell einzusetzen, das würde ich nicht machen im Sinn von, okay, ich gebe denen jetzt ein Kompliment, damit ich selber eins bekomme, das finde ich komisch. Aber manchmal gibt es auch, etabliert es auch so ein gewisses Klima, oder dass man weiß, auch man darf irgendwie auch, es ist gewünscht und voll okay, mit so einem liebevollen Blick gemeinsam auf die Kinder zu schauen, in Freundschaften, in Partnerschaften. Dann fand ich ein ganz spannendes Konzept von Oliver Dearson, der ja auch ein ganz tolles Buch geschrieben hat, Kinder lieben, auch wenn es schwierig wird, schwierig ist.
Auch wenn es mal schwer wird oder schwierig wird, ja. Wir verlinken es.
Wir verlinken es unten, genau. Dieser Gedanke, dass manchmal gerade, wenn man Schwierigkeiten hat, einen Zugang zum eigenen Kind zu finden, vielleicht eben auch nur, fast nur noch die unangenehmen, negativen Aspekte wahrnimmt, sich vorzustellen, wie würde ich mit meinem Kind umgehen, wenn das ein Gastkind wäre, oder was zu Besuch ist, ein fremdes Kind, das man neu kennenlernt, das zu Besuch ist. Wie würde ich mit dem umgehen? Was für Fragen würde ich stellen? Auf welche Themen würde ich vielleicht auch verzichten? Sich selber zu versuchen, auch mal in diese Situation zu bringen, mit dem Kind so umzugehen. Und ich finde, auch das kann sehr viel freisetzen an, ja, einfach so einem liebevolleren Blick und einer größeren Unvoreingenommenheit. Und dann eine dritte Übung, die mir gerade noch einfiel, die ich von unserer lieben Kollegin Nora Völker gelernt habe, die ich auch ganz, ganz schön finde, ist diese Frage, und ich hoffe, ich gebe es jetzt richtig wieder, ist diese Frage, wenn ich meine Zielsetzung im Umgang mit meinem Kind im Moment in einem einzigen Wort beschreiben müsste, wie würde ich das beschreiben? Hm. Und zu versuchen, einfach ein Wort zu finden, ja, das mir irgendwie Halt, Orientierung gibt, um mir das einfach immer mal wieder im Alltag hervorzukramen. Für mich zum Beispiel ist es mit meinen Kindern schon sehr lange, glaube ich, immer das Gleiche. Und das ist für mich besonnen. So im Sinne, es hat für mich irgendwie was von einer Wärme, besonnen, weil da irgendwie so für mich das Sonnige drin steckt. Und gleichzeitig von einer gewissen geduldigen Haltung, so die lange Perspektive im Blick zu haben. Mhm. Was jetzt nicht heißt, dass ich ständig furchtbar besonnen bin oder besonnenheitsdurchtränkt. Aber ich finde das sehr hilfreich, anstatt sich in so tausend Zielen zu verlieren, sich zu fragen, was soll sozusagen die Überschrift für die nächsten Tage oder Wochen sein? Was, ja, wohin möchte ich mich annähern oder wo will ich ein bisschen andocken?
So eine Sache von mir noch, zudem, ich habe einfach auf dem Handy, habe ich immer, dass es mir so alte Fotos einspielt. Ja. Und das ist so was, das hat einfach für mich diese Wirkung, dass ich immer sicher einmal pro Tag schaue ich einfach alte Fotos durch, oder wo meine Kinder halt irgendwie 2 waren oder 5 oder 7. Und so dieses Gefühl von, die waren mal so klein und was haben wir da alles erlebt? Und das macht so einen komischen Moment von Verbindung und ein bisschen Sehnsucht auch nach gewissen Zeiten oder Momenten.
Und der Flüchtigkeit. Und der Flüchtigkeit, auch,
ja, dass man merkt, ja. Und das ist noch komisch, wenn man ja gerade in die Vergangenheit schaut, sieht man nicht das, was daran anstrengend war, sondern man sieht irgendwie so zurück mit so einem Gefühl von, ach, das war schön. Und irgendwie waren sie so herzig und so. Und dann sieht man die Kinder auch in der Gegenwart immer ein bisschen wieder so, oder? Das ist alles drin, dieses Kind steckt noch drin in dem Kind, das es jetzt ist. Und man nimmt automatisch auch die schönen Momente im Jetzt wahr. Aber irgendwie, ich denke, das ist ein bisschen ähnlich, wie wenn man so alte Bilder anguckt, wo man in dieser Verliebtheitsphase mit dem Partner, der Partnerin, oder? Dass einfach das bewirkt, dass diese Gefühle im Moment gerade wieder so ein bisschen aufflammen. Das ist ja auch was Paartherapeuten machen.
Mhm.
Wie haben sie sich verliebt? Wie haben sie sich kennengelernt, oder? Weil man weiß, ich kann diese Gefühle wachrufen und ich kann sie ins Hier und Heute übertragen.
Meine Kinder gucken eben Videos vor allem und Bilder von sich selbst, als sie noch viel kleiner waren, auch so unheimlich gerne an und staunen dann so voll drüber, was sie damals halt auch noch nicht so konnten, irgendwie Laufradfahren üben oder so, das erste Mal versuchen, auf einem Fahrrad irgendwie wackelig drauf zu sitzen. Und ich finde, das kann auch so eine Perspektive, auch wenn man das zusammen ab und zu mal macht, geben von, ja, ich entwickle mich weiter, ich lerne dazu.
Gerade für die Selbstwirksamkeit.
Genau.
Und es gibt so vieles, was ich heute kann, was ich vor einem Jahr, 3 Jahren noch nicht gekonnt habe. Und ich werde noch so vieles lernen, was ich jetzt nicht kann.
Ja. Ja. Und ein letzter Gedanke, das Thema in einer Kritikschleife gefangen zu sein, hat ja häufig auch damit zu tun, dass man vielleicht sehr viel Kritik von außen bekommt. Wir sehen das ja ganz häufig bei unseren Familien, deren Kinder von der ADHS betroffen sind, dass sie sagen, wir bekommen oft einfach überwältigende negative Rückmeldungen aus der Schule und es fällt so schwer, dagegen zu halten. Manchmal auch Familien, die sagen, mir fällt so schwer, überhaupt noch so positive Aspekte an meinem Kind wahrzunehmen, weil ich immer nur höre, er oder sie kann das nicht und das ist noch nicht erreicht und daran müssen wir arbeiten und diese 1000 Baustellen zu haben. Und ich finde, da hilft es auch manchmal, den Blick zu weiten für diese Frage, was für Stärken und Interessen stecken in meinem Kind, die über die Schule hinausgehen. Wir haben ja in unserem Buch Erfolgreich lernen mit ADHS diesen Stärke-Fragebogen auch entwickelt. Den könnt ihr kostenlos runterladen, wenn ihr da mal reinschauen möchtet. Der sich im Übrigen nicht nur an Eltern von Kindern mit ADHS richtet. Und dort haben wir uns ja die Mühe gemacht, auch nochmal Stärkenbereiche aufzuführen, die jetzt in der Schule weniger relevant sind, aber im Berufsleben eben eine Rolle spielen. Sowas wie ein großes Verkaufstalent oder eine gewisse, Tüftlerei und Dienstleistungsorientierung. So ganz, ganz viele Punkte. Und das hat mich immer wieder berührt, wenn Familien da auch zurückgemeldet haben. Das hat meinen Blick geweitet und ich war ganz überrascht, wie viel ich ankreuzen konnte und wie viel doch in meinem Kind steckt, was in diesem klassischen Schulalltag einfach sehr wenig Berücksichtigung erfährt.
Was ich so bei diesem Kritikpunkt noch wichtig finde, wir haben ja gerade heute darüber gesprochen, ein bisschen zu schauen, was hat das auch mit der Art zu tun, wie wir im Moment die Beziehung gestalten. Und was man oft sieht, ist, wenn Familien das sagen, dass man merkt, den ganzen Tag geht es eigentlich dann darum, die andere Person zu beeinflussen, oder? Ich habe ständig irgendwie das Gefühl, ich möchte, dass mein Kind etwas schneller macht, etwas anders macht. Ich fühle mich gezwungen, das anzumerken, versuche, mein Kind in diese Richtung zu bewegen. Und wenn ich das den ganzen Tag mache, oder hast du schon an die Hausaufgaben gedacht, müsstest du nicht nur, warum hast du jetzt wieder den Teller nicht in die Spüle gelegt, oder? Du kommst wieder zu spät, etc., mach jetzt mal vorwärts. Dass ich merke, mein Kind schaltet auf Durchzug. Je mehr ich sage, desto weniger kommt an. Oder es reagiert eigentlich schon so als Standardreaktion irgendwie ein bisschen aggressiv und pumpy, weil es weiß, fast alles, was ich sage, ist in diesem Modus. Und da kommt man ja manchmal als Elternteil nicht so leicht raus. Aber ich finde, was man machen kann, ist, sich ab und zu sagen, jetzt will ich mal eine Stunde versuchen, da auf dem Mund zu sitzen und ganz anders aufs Kind einzugehen und schauen, was passiert, oder? Und da gibt es ja von vielen Psychotherapeuten diese Verschreibung einer Spielzeit, oder? Dass man mit dem Kind eine Stunde mal in der Woche einfach spielt, was Gemeinsames macht und dass es den Eltern quasi untersagt ist, in irgendeiner Form zu erziehen.
Genau.
Und viele Eltern ja berichten, das ist für sie am Anfang sehr schwierig gewesen. Sie hätten ständig, mussten sie das unterdrücken, oder wird es wieder irgendetwas zu sagen, und dann gemerkt haben, das gibt mir aber einen anderen Zugang zum Kind und mein Kind wird plötzlich zugänglicher, wir können wieder miteinander auf einer anderen Ebene kommunizieren. Ich denke auch da, nicht das Problem vielleicht von heute auf morgen generell angehen zu wollen, sondern eben irgendeine Art und Weise, wo man das ganz bewusst im Kleinen üben kann oder und dann merken kann, jetzt bekomme ich von meinem Kind anderes Feedback und das erleichtert es mir vielleicht dann eher auch in diese Richtung weiterzugehen.
Wichtig finde ich, du hast vom im Kleinen beginnen gesprochen. Wenn man an den Alltag mit mehreren Kindern denkt, dann kann eine Stunde pro Woche auch schon eine ganz schöne Anforderung darstellen. Ich finde, man darf auch dort klein anfangen. Ja. Das dürfen auch 10, 15 Minuten sein in der Woche, bei denen ich mir ganz bewusst sage, in diesen 10, 15 Minuten lasse ich mich ganz auf mein Kind ein. Ich werde nicht ermahnen, ich werde nicht kritisieren und mein Kind darf das Tempo und den Inhalt des Spieles vorgeben.
Und für die Eltern, die wirklich Mut haben, ich finde, es kann auch sehr heilsam sein, mal die eigene Art, mit dem Kind zu sprechen, einfach auf dem Handy aufzunehmen.
Ja,
das haben wir manchmal bei den Hausaufgaben gemacht, wo manche Eltern sehr erschrocken sind über sich selber, was sie eigentlich für einen Tonfall drauf haben, was sie so sagen und gemerkt haben, diese Hausaufgabenkonflikte, das geht gar nicht so vom Kind aus, oder? Sondern ich möchte auf keinen Fall mit mir Hausaufgaben machen müssen. Und was ich manchmal spannend fand, gerade wenn Eltern sich selber gesehen und erlebt haben, hat das wieder dazu geführt, dass sie sich sehr, sehr schnell verändern konnten in dem Bereich, weil sie so auf einer unterbewussten Ebene gemerkt haben, was sie nicht mehr möchten.
Ein letzter Punkt vielleicht. Ganz, ganz viele Fragen gingen ja in den Bereich ADHS und Selbstvertrauen und vor allem auch Selbstüberschätzung und ADHS. Ich glaube, wir öffnen dazu noch ein kleines Fensterchen.
Ja, also was ich da schwierig finde, das wissen wir aus der Forschung, Kinder mit ADHS bekommen sehr, sehr viel mehr Kritik als andere Kinder. Es gibt ja manchmal diese Zahl, die rumgeistert, bis im alten Jahrzehnt etwa 20.000 negative Rückmeldungen mehr, klar, das ist irgendeine Schätzung. Aber trotzdem, würden wir so genauer hinschauen, dann merken wir, es ist ziemlich viel, das schlägt sich nieder. Wir wissen auch aus der Forschung, dass Kinder mit ADHS stärker auf Feedback reagieren, auf Kritik und auf
Lob.
Das heißt, es wäre gerade bei Ihnen besonders wichtig, dass Sie sich angenommen, gemocht fühlen, dass Sie jemanden haben, der Ihre Stärken sieht. Und ich denke, da ist es gerade auch für Lehrkräfte, haben wir ja, dass wir das immer mal ansprechen. Oder im Allgemeinen ist es so, dass negative Rückmeldungen sehr viel schwerer wiegen als positive. Gibt es verschiedene Forschungszweige, Paarforschung, Gottman, der ja viele Paare untersucht hat, Videoaufnahmen gemacht hat und gesagt hat, die Rate, die kritische ist etwa 5:1, oder? Es braucht etwa 5 positive Äußerungen, um eine negative auszugleichen. Losada kam im Arbeitskontext um ein Minimum von 3:1, aber auch im Optimum von etwa 6, 7, 8:1. Das heißt, das Positive sollte deutlich überwiegen. Und das merken wir auch bei uns, oder? Also wenn als Erwachsene, wenn mit der eigenen Arbeit von 10 Personen eine unzufrieden ist und die anderen äußern sich positiv, welche Rückmeldung beschäftigt uns mehr? Natürlich die negative. Und mit Lehrkräften haben wir oft darüber gesprochen, das ist nicht einfach, diese Rate zu halten. Vielen Lehrkräften gelingt das, aber es gelingt meistens eben nicht mit den Kindern, die es am meisten bräuchten.
Genau.
Also, dass man in der Klasse vielleicht dieses Level erreicht.
5:1, ja.
Aber gerade das Kind, das eben vielleicht die ADHS, von ADHS betroffen ist, oder? Und dann im Verhalten ein bisschen
herausfordernder
ist. Da sagen viele Lehrkräfte, und genau bei diesem Kind ist es aber umgekehrt. Da ist es nicht 5:1, sondern 1:5. Und das finde ich eine ganz wichtige Erkenntnis. Und dann zu sagen, schauen wir doch mal, was passiert, wenn ich 2 Wochen lang gegensteuere, oder? Und wirklich mir überlege, was wären Momente, wo ich diesem Kind ein positives Beziehungssignal senden kann, das ganz bewusst zu machen. Wenn es reinkommt, dann werde ich es anlächeln, oder? Wenn ich merke, es hat einen neuen Pullover, dann werde ich das kurz ansprechen. Wenn ich sehe, das Kind arbeitet gerade ruhig, dann gehe ich vorbei und spreche das kurz an. Ich werde jetzt diese Ausnahmen auch stärker gewichten. Und da haben uns so viele Lehrkräfte zurückgemeldet, dass das sehr, sehr viel verändert hat.
Ja. Gleichzeitig war ja eine Thematik hier auch noch die Selbstüberschätzung. Ich sehe das bei Kindern vor allem im Bereich ADHS, wenn sie dieses hypoaktiv-impulsive Erscheinungsbild oder das gemischte Erscheinungsbild, diesen kombinierten Typus aufweisen.
Und das bei ist Kindern da, mit Lernschwächen.
Genau, auch, haben wir das ja auch, dass die Kinder zum Teil dann eben sagen, ach, das ist babyleicht, das kann ich ja schon, und sich quasi so selbst erhöhen und dann auch den Eindruck haben, ich muss das gar nicht üben. Und da sehen wir diesen sogenannten Positive Illusory Bias, also diese positive Verzerrung eigentlich der Selbsteinschätzung. Was ich dort sehr interessant fand, war diese Forschungsbefunde, die zeigen, die Selbstüberschätzung ist in den Bereichen am größten, in denen die Kinder mit Lernschwierigkeit, mit ADHS auch die größten Lücken und Auffälligkeiten haben. Also wenn ich die größte Schwierigkeit irgendwie in der Rechtschreibung habe, dann werde ich als Kind mit einer Lernschwäche statistisch gesehen am häufigsten meine Leistung dort beschönigen. Häufig reagiert ja das Umfeld darauf dann, dass man sagt, man muss das Kind von seinem hohen Ross runterholen. Das darf sich quasi jetzt hier nicht so übertrieben positiv darstellen, weil man natürlich oft auch sieht, dass das soziale Konsequenzen hat, nicht Kompetenzen, Konsequenzen. In diesem Sinne, dass man das Gefühl hat, ja, wenn das Kind so ein Angeber ist oder so ein Aufschneider oder so großspurig tut, dass es halt dann von anderen Kindern auch abgewiesen oder abgewertet wird. Und spannend da war ja zu sehen, je mehr man die Kinder mit ADHS kritisiert in diesen Bereichen, desto stärker wird diese Selbstüberschätzung. Also desto eher beschönigen sie das, desto eher vertuschen sie das, weil man davon ausgeht, dieses sich übertrieben positiv darstellen dient dem Selbstschutz, damit Misserfolge weniger nah an einen rankommen, damit man Kritik eher an sich abprallen lassen kann. Und das, was wirklich helfen würde, wäre immer wieder positive Rückmeldung, sehr viel Wertschätzung, insbesondere in den Bereichen, die ihnen schwerfallen. Das heißt jetzt nicht, dass wir sie übertrieben loben müssen. Also wenn das Kind jetzt irgendwie, keine Ahnung, einmal eins üben soll und das kann das halt einfach noch nicht und sagt, das ist babyleicht, das ist Bubi, dass man dann sagt, ja, ja, stimmt, du kannst ja super rechnen, lassen wir das, oder? Wenn ich jetzt irgendwie Heilpädagogin bin zum Beispiel, aber dass ich sagen kann, ja, du bist wirklich ein Kind, das schnell nachdenken kann und jetzt üben wir das, dass du noch schneller wirst. Oder ja, du hast das wirklich schon gut geübt oder du hast Fortschritte gemacht und jetzt machen wir noch einen Durchgang, damit die Verbindungen in deinem Hirn noch dicker werden. Und da eben auch immer wieder in vielen, vielen Untersuchungen zu sehen, dass das das Wichtige wäre. Selbstüberschätzung schließt ja Selbstabwertung nicht aus. Ganz häufig sehen wir ja diesen Wechsel, dass die Kinder im einen Moment sagen, kann ich super, muss das nicht üben, quasi ist alles babyleicht.
Ist man wieder eh zu dumm und kann sowieso nicht, ja.
Genau, und dass man da einfach auch merkt, das ist oft mit dieser Impulsivität und dieser Unruhe auch in den Gefühlen verbunden, dieses Hin- und Herwechseln, aber dass das eben auch heißen darf, wir müssen die Kinder nicht vom hohen Ross runterholen, in Anführungszeichen, sondern es ist eine Schutzstrategie und sie brauchen dort einfach einen guten Boden immer wieder.
Wenn ihr euch gerne noch ein bisschen vertiefen möchtet, wir haben euch in dieser Folge einiges an Material verlinkt. Wir haben auch einen kleinen Film noch in den Links, wo es darum geht, wie man darauf reagieren kann, wenn Kinder das Gefühl haben, ich kann das sowieso nicht.
Ich bin zu dumm.
Genau. Und in unserem Buch Geborgen, mutig, frei findet ihr nochmal ganz vieles zum Thema Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen.
Resilienz.
Resilienz, genau.
Wie Kinder zu innerer Stärke finden, ist der Untertitel. Da dürft ihr euch gerne vertiefen, wenn ihr möchtet. Schaut hinein, da freuen wir uns. Und sonst hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder.
Tschüss miteinander.
Macht's gut, bis bald.